Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Hallo und grüß Gott, willkommen zum Podcast zum Thema mit PV-Strom gut versorgt. Wir sitzen heute zu zweit im Studio. Ich bin Silvia Enzner, ich bin Projektleiterin im Energieprojekt. Hier geht es um die Energieberatung. Und mir gegenüber sitzt Christiane Roth, beratende Ingenieurin im Bauwesen und Energieberaterin bei uns. PV-Strom, um was geht's denn heute? Es gibt Begriffe wie PV, es gibt Solarthermie, Solarbatteriespeicher, Balkonkraftwerk, Stecker-PV. Jeder weiß so ungefähr, was das ist. Wir würden uns dem heute ein bisschen mehr widmen und einfach Verwendung, Kombination, sinnvoller Einsatz, ein bisschen über die Kosten sprechen und auch die Bedingungen, wann was eingesetzt werden kann. Christiane, kannst du uns ein bisschen einen Überblick geben, wo sind denn da die Unterschiede von diesen ganzen Begrifflichkeiten?
Ja, Silvia, schön, dass ich heute da sein darf. Also, hast du ja schon angesprochen, sprechen wir heute über PV. Und jetzt erstmal kurz der Unterschied zwischen dem Begriff Solaranlage oder der Überbegriff Solaranlage schließt ja oft viel mit ein. Es gibt Solaranlagen, Photovoltaik, Solarthermie, Stecker-PV, Balkonkraftwerke und alle haben eigentlich gemeinsam, dass sie die Sonnenenergie nutzen. Bei der Solaranlage oder auch der thermischen Solaranlage ist es so, dass sie die Sonnenenergie als Wärme uns bereitstellt nachher. Und bei den drei anderen oder allgemein Überbegriff Photovoltaik ist es so, dass wir die Sonnenenergie als Strom später nutzen. Die Begriffe Stecker-PV und Balkonkraftwerk sind eigentlich nur eine Spezialbezeichnung für kleine Photovoltaikanlagen.
Also haben wir im Endeffekt Photovoltaik und wir haben Solarthermie. So.
Genau, richtig. Ja, also diese zwei unterscheiden wir.
Okay. Warum redet eigentlich mittlerweile jeder über Solarthermie beziehungsweise über Solarenergie? Aktuell geht es da um die Energiepreise, geht es um Klimakrise oder geht es vielleicht auch darum, um den Wunsch, sich ein bisschen unabhängig zu machen?
Genau, also der Hauptfokus aktuell liegt ja auf dieser Photovoltaik, also aus der Strom. Die Solarthermie, da kommen wir später nochmal dazu. Und bei der Photovoltaik ist es so, dass ja diese erwartete Strompreissenkung, die wir jetzt aktuell eigentlich hatten, nicht kommt. Das heißt, die Photovoltaik wird interessant wieder von der Wirtschaftlichkeitsseite. Und Klimakrise betrifft uns ja alle. Und hier kann mit der Photovoltaik auch jeder was im Kleinen dafür tun, dass wir hier ein bisschen besser durchkommen. Was auch immer Thema ist, dass natürlich Leute unabhängig sein wollen. Dieser Überbegriff Autarkie schwebt ja immer so über allem. Also da kommt man mit Photovoltaik auch näher dran. Ansonsten, was man auch sagen kann, Solarzellen oder Photovoltaikzellen haben eine super gute Ökobilanz. Also innerhalb von wenigen Jahren haben sie ihre Produktionsenergie wieder drin. Also das muss man sagen, da sind die wirklich ganz, ganz weit vorne dabei. Und was auch da ist, Photovoltaikmodule lassen sich sehr gut recyceln.
Das hört sich ja schon mal gut an. Lass uns einfach mal jetzt mal mit der Photovoltaik einsteigen als Technik. Wie funktioniert denn jetzt so eine PV-Anlage? Kannst du das in einfachen Worten sagen?
Genau, einfach wäre es ganz zu sagen, der photoelektrische Effekt wird genutzt. Das heißt, die Sonne wird über einen photoelektrischen Effekt in Gleichstrom umgewandelt, die Sonnenenergie. Und über den Wechselrichter, über den ja auch jeder spricht, wird dann aus diesem Gleichstrom Wechselstrom gemacht. Und dieser Wechselstrom ist dann für uns nutzbar.
Oh, okay, klingt gut. Was natürlich die Leute dann auch interessiert, ist vor allem, was kostet sowas? Amortisiert sich das irgendwann mal oder wie schnell? Auch so Begriffe wie Einspeisevergütung gehen immer durch den Raum. Und ja, was ist mit Eigenverbrauch? Soll ich oder soll ich nicht? Und wie viel? Und so weiter.
Genau, dann fangen wir da mal an. Kosten einer Photovoltaikanlage sind in den letzten Jahren sehr stark gesunken. Und als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal die 10 Kilowatt Peak Dachanlage. Die kostet uns im Moment so circa 15.000 Euro in der Investition. Und über einen Zeitraum von 20 Jahren haben wir noch ungefähr 2.000 Euro Wartungskosten, Ersatzkosten. Da dagegen müssen wir dann die Produktion schauen. Was produziert denn eine 10 kW Peak Photovoltaikanlage über 20 Jahre? Ganz überschlägig kann man sagen, das werden so 180.000 Kilowattstunden sein. Das ist eine ganze Menge. Und wenn man diese zwei dann miteinander vergleicht, kommt raus, dass eine Kilowattstunde, die man also selber auf dem Dach produziert, mit diesen Rahmenbedingungen ungefähr 9,5 Cent kostet. Also die ist nicht kostenlos, aber vergleichsweise sehr, sehr günstig. Die aktuelle Einspeisevergütung liegt bei 7,9 Cent. Das heißt, dass wir eigentlich mit jeder eingespeisten Kilowattstunde ein bisschen Minus machen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einen sehr hohen Eigenverbrauch haben. Mit einem hohen Eigenverbrauch machen wir unsere Anlage für uns natürlich super wirtschaftlich, weil wir mit jeder nicht aus dem Netz bezogenen Kilowattstunde immer diesen Differenzbetrag sparen. Also wir würden ja sonst 30 Cent zahlen, so ungefähr. Und jetzt zahlen wir halt nur 10 Cent, jetzt mal überschlägig, also wir haben immer ungefähr 20 Cent Ersparnis bei jeder eigenverbrauchten, selbstproduzierten Kilowattstunde.
Super, das war ein gutes Beispiel. Im Prinzip kann man sich ausrechnen, ob man nutzt oder wie
genau,
viel man nutzt.
Man kann sich das ausrechnen und vielleicht ist auch noch interessant, wenn man jetzt sagt, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Eigenverbrauch, dann besteht auch die Möglichkeit, dass ich eine Volleinspeiseanlage installiere und hier bekomme ich tatsächlich, wenn die Anlage auch klein ist, 12,6 Cent Einspeisevergütung. Also auch eine Anlage, die man gar nicht für den Eigenverbrauch nutzt und ebenso speziell anmeldet, wäre wirtschaftlich.
Sehr gut. Das ist eine gute Information. Ich gehe immer davon aus, dass ich ein perfektes Süddach haben muss, um da eine PV-Anlage drauf zu machen. Wenn das jetzt aber nicht so ist oder wenn da vielleicht noch dummerweise ein Baum davor steht, wie schaut's dann damit aus? Kann ich meine Vorstellung von einer PV-Anlage dann vergessen oder geht das auch?
Ja, das perfekte Süddach würde natürlich den perfekten Ertrag liefern in der Menge. Aber was haben wir? Wir haben ja oft Dauerverbraucher oder Dauernutzer. Das heißt, man kann eigentlich schon sagen, dass grundsätzlich alle Dächer für PV geeignet sind. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Zum Beispiel ein steiles Norddach oder wirklich eine vollständige Verschattung. Also hier müsste man dann schauen, mit welchen Abschlägen man zu rechnen hat. Also grundsätzlich sind Ost-West-Dächer sehr gut geeignet, weil man natürlich sehr früh am Morgen und bis spät am Abend einen guten Ertrag haben. Die Mittagsspitze schneiden wir ein bisschen ab, aber ansonsten, das ist ja nicht schlimm für einen Eigenverbraucher.
Ja. Super. Muss ich eigentlich so eine Anlage genehmigen lassen?
Es ist so, für die meisten Dachanlagen gibt es eigentlich keine Genehmigungspflicht. Und vor allen Dingen, wenn es sich da um eher kleine Anlagen handelt. Anders schaut's aus, wenn man große Freiflächenanlagen hat oder Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden. Da sollte man immer im Speziellen nachfragen und sich auch eine Genehmigung einholen. Und es ist auch immer ratsam, sich mit den aktuellen Gesetzgebungen, Richtlinien, Bauvorschriften zu beschäftigen. Auch Landesbauordnungen sind hier wichtig. Und was schon wichtig ist, dass man sich eine Systemstatik bei dem Bedenken der Tragfähigkeit besorgt.
Okay, das klingt schon wieder kompliziert. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass es dazu auch Beratung gibt und Hilfe, wenn ich das nicht so selbst einschätzen kann. Abgesehen davon ist eine zweite neutrale Meinung immer gut. Das klingt jetzt alles nach richtig viel Geld. Gibt es jetzt auch da eigentlich noch Geld dafür? Oder?
Also grundsätzlich ja, es gibt ja diese Einspeisevergütung, das ist ja eine Art Förderung, also ich muss es nicht ganz umsonst machen, diesen Strom der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und natürlich, was auch ist, dass in Deutschland seit 2023 die PV-Anlagen mehrwertsteuerbefreit sind. Also das ist natürlich 19%, die wir da einfach erstmal weniger bezahlen. Was es gibt, ist, dass man einen zinsgünstigen Kredit bei der KfW bekommen kann. Hier muss man immer schauen, wie die Zinsen dort sind. Und in manchen Kommunen oder Bundesländern gibt es auch regional sehr spezielle Förderprogramme. Hier lohnt es sich also auch, immer direkt im Rathaus oder im Landratsamt einfach mal nachzufragen, was gibt's aktuell oder vielleicht ist auch irgendwas geplant.
Gut, das ist sehr beruhigend, dass man ein bisschen unterstützt wird, wenn man so ein Vorhaben vorhat. Also kurz wiederholt, es ist, aus, so wie ich es verstanden habe, grundsätzlich besser, den Strom, den PV-Strom selber zu verbrauchen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also ja. Der Eigenverbrauch ist das, was die Anlage am besten betreiben lässt.
Gut. Wie ist es eigentlich, ich brauche ja jemanden, der mir das aufs Dach macht, es sei denn, ich kann das selber machen. Wo finde ich eigentlich einen seriösen Anbieter oder was muss ich da beachten, wenn ich auf die Suche gehe?
Genau, also selber aufs Dach zu steigen, ich glaube, davon raten wir jetzt einfach mal ab, weil keine gewonnene Kilowattstunde ist da ein Sturz vom Dach wert. Also ja, wie findet man seriöse Anbieter? Es ist ganz wichtig, dass man einfach sich mal umhört im Freundeskreis, bei Verwandten, Bekannten, Nachbarn, wo man schon Photovoltaikanlagen sieht. Wie war es mit der persönlichen Erfahrung? Wie sind die Unternehmen mit Problemen umgegangen? Also daran merkt man eigentlich am allerbesten. Und dann ist es so, ein Angebot sollte immer einen Modulbelegungsplan enthalten, weil sonst hat man hier den Stapel Module und keiner weiß genau, wie die jetzt auf dem Dach angeordnet werden sollen. Dann passen zum Schluss viel weniger drauf als eigentlich gedacht. Man sollte bei den Angeboten, also jetzt sind wir ja schon in der Angebotsphase, immer die AGBs lesen. Also auch wenn das wirklich nervig ist manchmal, da wirklich lesen und sich nicht unter Druck setzen lassen, wenn es um die Unterschrift geht. Dann auch Stornokosten sind bei seriösen Anbietern ganz eindeutig zu sehen. Und seriöse Anbieter legen auch immer Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter gleich mit vor oder sagen quasi direkt, wo die verfügbar sind.
Gut, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, das zu wissen. Lass uns mal über Speicher sprechen. Nimmt mir jetzt ein Speicher dazu? Ich meine ja. Und wenn ja, wann ist es sinnvoll? Und warum?
Also zurzeit kann man sagen, ja, Speicher auf jeden Fall. Das liegt hauptsächlich am Preis. Also die sind so viel günstiger geworden, dass es wirklich dieser Mehrverbrauch, den man dann hat im Eigenverbrauch und die deutliche Steigerung in der Flexibilität, also wirklich rausreißen. Also der Preis ist einfach da jetzt das absolut ausschlaggebende Argument.
Und woher weiß ich jetzt, wie groß ich meinen Speicher nehmen soll?
Ja, also das ist sehr individuell, je nachdem, wie man den nutzen möchte. Also das kann sein, wenn ich den nur für meinen Nachtstrom, also im Haushalt nutzen will, dann dimensioniere ich ihn vermutlich ein bisschen kleiner. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich mein Auto über Nacht auch ein bisschen laden, dann muss er natürlich ein bisschen größer sein, weil sonst kriege ich ja fast keine Energie da rein. Und auch, was dann jetzt ganz aktuell ist, sind auch diese dynamischen Strompreise, wo dann ein Speicher auch mal ganz anders genutzt werden kann. Also da spielen viele Faktoren mit, aber es ist tatsächlich die Nutzung, die dann ausschlaggebend ist.
Und was für viele wahrscheinlich auch ausschlaggebend ist, ob die Anschaffung dann wirklich auch wirtschaftlich dargestellt werden, sprich, ob sich das Ding irgendwann mal rentiert.
Ja, also der niedrige Preis aktuell, der macht es relativ einfach. Wieder ein Beispiel. Eine Kilowattstunde Speicher kostet zurzeit zwischen 300 und 500 Euro. Und wenn ich jetzt über Nacht in meinem Haus 3 Kilowattstunden aus meinem Speicher immer nutze, habe ich einen finanziellen Vorteil von ungefähr 200 Euro im Jahr. Also das wäre jetzt quasi zusammengezählt, 365 Tage, 3 Kilowattstunden, 20 Cent. So ungefähr. Und wenn ich jetzt ausrechne, okay, ein 5 Kilowattstunden Speicher kostet mich 2000 Euro, relativ einfache Rechnung, nach 10 Jahren hat sich das rentiert.
Okay, also einfach ausrechnen.
Ja, ganz einfach. Das sind ganz einfache Rechnungen, überschlägig, da braucht man nicht über die Kommastellen gehen, da geht es einfach um die Tendenz. Ob es jetzt 10, 12 oder 8 Jahre sind, ich glaube, das spielt keine Rolle.
Okay. Kann ich mein Haus eigentlich über, wenn es einen Stromausfall gibt, dann mit diesem Speicher versorgen?
Ja, große und immer gestellte Frage. Ohne Vorkehrungen geht das nicht. Das Stromsystem ist ein Solidarprinzip, das heißt, keiner kann ohne den anderen. Aber es gibt 3 Möglichkeiten, wie man sich jetzt doch ein bisschen vor Stromausfall schützt. Der erste wäre der Notstrom. Da wird eine Steckdose im Haus oder vielleicht die Steckdose im Wechselrichter mit Strom versorgt, wenn Strom vom Dach kommt oder aus dem Speicher. Zweite Sache, die Ersatzstromversorgung versorgt das ganze Haus. Aber Achtung, wenn Stromausfall ist, dauert es ungefähr 30 Sekunden, bis diese Ersatzstromversorgung anspringt. Da muss man dann natürlich entscheiden, ob das für mich okay ist oder nicht. Und das dritte ist die unterbrechungsfreie Ersatzversorgung. Das ist die teuerste Variante. Der Name sagt es ja schon. Hier würden diese 30 Sekunden Unterbrechung gar nicht stattfinden. Und vielleicht noch mal ganz kurz, über wie viel Zeit reden wir denn überhaupt im Jahr? Also 2023 hatten wir im Durchschnitt in Deutschland 13 Minuten Stromausfall. Also wir reden über einen sehr wenigen Zeitraum, für den wir sehr viel Aufwand betreiben. Kann aber sein, dass es natürlich extrem wichtig ist, auch diese Möglichkeit des Stromausfalls einfach abzudecken.
Für irgendein Rechenzentrum zum Beispiel.
Oder? Na gut, die haben andere Stromversorgungen wie jetzt so ein Haushalt. Beim Haushalt muss man natürlich entscheiden, was ist für mich wichtig und was bin ich gewillt dafür zu investieren.
Ich denke, so ein Kühlschrank ohne 15 Minuten ohne Strom, das hält ja schon mal aus.
Das ist ja auch der gesammelte. Ja. Also diese sekundenweisen Stromausfälle, die kriegen ja unsere Geräte teilweise gar nicht mit.
Okay. Ja, viele gehen schon Richtung Smart Home und die Nutzung ist ja auch, man sollte bei der Nutzung von Strom auch ein bisschen drauf achten, wann man sie und für was man sie nutzt sozusagen und dann eben intelligent den Strom nutzen. Kann ich jetzt so einen Speicher mit so Smart-Funktionen oder Smart Home integrieren oder verwenden?
Das geht natürlich schon. Ist dann auch so eine Sache, was für Systeme habe ich denn schon im Haus und wie kann ich die jetzt an diese Systematik des Speichers oder der Stromerzeugung anbinden? Die einfachste der Varianten ist wahrscheinlich, das Auto zu laden. Diese Überschussfunktionen, die können zum Beispiel bestimmte Wallboxen schon. Also die gehen dann einfach mit dem Solarstrom, laufen die so mit. Also kommt mehr vom Dach, wird mehr ins Auto geladen. Also das funktioniert ganz gut. Ansonsten die Kommunikation mit dem Batteriespeicher haben wir halt auch noch. Und Haushaltsgeräteversorgung. Das kann man natürlich auch smart gestalten. Aber eins muss man auch sagen, auch der smarteste Haus tut nicht die Waschmaschine auffüllen und raus oder tun und aufhängen.
Schade.
Ja, schade, gell?
Damit kann ich aber bestimmt dann auch zum Beispiel meine Wärmepumpe koppeln, also mit dem Speicher oder eben auch, wie du schon gesagt hast, das E-Auto.
Genau, also Wärmepumpe, E-Auto, das sind ja 2 große Verbraucher, die lassen sich eigentlich ganz gut steuern. Die haben ja auch einfach ihre, da kriegen wir ja auch schon viel Informationen aus den Anlagentechniken raus. Wärmepumpe mit PV-Strom zu betreiben, muss man immer ein bisschen achten. Wann läuft denn die Wärmepumpe am allerhäufigsten? Und das ist ja der Winter. Und im Winter haben wir halt die Begrenzungen einfach am Tag. Also wir haben einfach einen kurzen Tag. Das heißt, der PV-Strom ist begrenzt. Und wir wollen ja die Wärmepumpe eigentlich nur mit dem überschüssigen Strom betreiben, den wir nicht im Haushalt brauchen. Und das bedeutet, dass man eine Wärmepumpe höchstens mit 20, vielleicht 25% selbst erzeugtem Strom betreiben kann. Den Rest beziehen wir weiterhin aus dem Netz. Über Wärmepumpen haben wir ja schon mal gesprochen. Effizienz ganz groß. Und dann haben wir das Thema E-Auto. Vielleicht auch kurz das Thema bidirektionales Laden.
Hätte ich gleich danach gefragt.
Genau. Hier haben wir tatsächlich noch ein paar rechtlich ungeklärte Sachen. Da müssen wir noch ein bisschen warten, wie sich das entwickelt mit den Nutzungszeiten und der Nutzungsart der Batterie.
Ja, da denke ich mal, wird sich noch einiges tun in Zukunft. Zusammenfassend kann ich also sagen, ein Speicher macht dann Sinn, wenn der Speicher besonders günstig ist und wenn er wirklich gut genutzt wird.
Genau. Also alles, was wir haben, sollen wir nutzen. Und das ist natürlich der Speicher. Ganz wichtig, dass man das vorher auf jeden Fall weiß, in welchem Umfang man ihn nutzt.
Dann die alles entscheidende Frage, die dann sofort immer kommt, wenn es um einen Speicher geht. Welchen Autarkiegrad kann ich denn erreichen? Das heißt, wie viel Eigenverbrauch kann ich mit Speicher eigentlich wirklich abdecken?
Genau, fangen wir mal an ohne Speicher kurz und mit Speicher dann gleich. Also ohne Speicher kann man durchaus 60% Autarkiegrad erreichen. Da ist man natürlich selber sehr stark gefordert, weil da muss man sein Nutzerverhalten dann wirklich sehr konsequent anpassen. Das heißt nicht, dass man im Dunkeln leben muss und auch keine Waschmaschine mehr laufen lassen kann, aber man sollte die Waschmaschine natürlich dann laufen lassen, wenn die Sonne scheint.
Ja.
Ein Speicher entzerrt das ein bisschen. Wir hatten das ja ganz am Anfang, das Thema der Flexibilität. Mit Speicher haben wir dann die Möglichkeit, das also bis zu 70% zu erweitern. Genau. Aber auch da immer noch nutzerabhängig. Wenn die Batterie mal leer ist und ich halt nachts dann trotzdem viele Verbraucher laufen lasse, wenn halt 2, 3 sonnenarme Tage waren. Also der Nutzer spielt da eine große Rolle. Aber bis zu 70% sind möglich.
Ja, aber auch schön zu wissen, dass ich es ein bisschen steuern kann. Gehen wir mal weiter zum Thema Solarthermie. Wie funktioniert das? Kannst du das auch wieder einfach erklären?
Genau, am Anfang haben wir ja gesagt, wir nutzen die Sonnenenergie und bei der Solarthermie nutzen wir die Sonnenenergie als Wärme. Wir haben einen mit Kältemittel versetzten Kreislauf, der quasi immer von meinem Speicher, meinem Wärmespeicher, ins Dach läuft, dort durch die Solarthermie wandert und dann die Wärme wieder in den Speicher speichert. Und dort haben wir sie dann zur Verfügung im Haus.
Für welchen Einsatz würdest du Solarthermie empfehlen? Also wann macht es Sinn, das aufs Dach zu tun?
Also die Solarthermie ist ein sehr, sehr effizientes System. Also wir bekommen mit einer sehr kleinen Solarthermieanlage auf dem Dach relativ viel Energie. Und die können wir nutzen als Warmwasser. Das ist auch eigentlich so die, ja, sagen wir mal so, die zeitmäßig größte Nutzung, weil wir haben ja auch diese Energie hauptsächlich im Sommer. Und diese Heizungsunterstützung, die es dann auch noch gibt, die funktioniert wunderbar in den Übergangszeiten und auch bedingt im Winter natürlich. Sonnentage geben da auch ein bisschen Energie.
Und wenn ich jetzt da schon ein bestimmtes Heizsystem habe, mit was kann ich die Solarthermie dann kombinieren?
Genau, also Bestandsanlagen lassen sich eigentlich ganz gut mit Solarthermie kombinieren. Man muss immer schauen, ob den Speicher, den man hat, ob der halt schon solarfähig ist. Wenn der das schon kann und wenn ich bestenfalls auch schon eine Verbindung vom Keller ins Dach habe, also irgendeinen Leitungsschacht, wo ich die Leitungen liegen habe, dann ist die Installation relativ einfach und natürlich der Ertrag super. Man muss sagen, am besten ist, wenn da viele Personen wohnen, die einen hohen Warmwasserbedarf haben. Das hat wieder was mit dem Ertrag im Sommer zu tun. Und bei neuen Anlagen ist es so, dass man sie tatsächlich mit einer Pelletanlage ja für die Förderung sogar, also für diese Mehrförderung sogar kombinieren muss. Es gibt aber auch Alternativen, da kommen wir nachher nochmal dazu, wie man vielleicht auch da die Photovoltaik nutzen kann fürs Warmwasser.
Okay, und kannst du nochmal zusammenfassen, wo jetzt genau die Unterschiede zur PV sind?
Genau, also die Solarthermie ist halt auf Wärme konzentriert. Wir haben dann eben diese zwei Nutzungen für Warmwasser und Heizungsunterstützungen. Damit sind wir natürlich vergleichsweise eingeschränkt. Strom können wir deutlich flexibler nutzen. Den können wir auch für Wärme nutzen, zum Beispiel über Warmwasser-Wärmepumpen. Oder wir nutzen ihn fürs Haus, für den Haushalt. Oder wir nutzen ihn für Mobilität. Also Wärme im Vergleich zu Strom, das muss man dann immer im Einzelfall prüfen.
Genau, da gibt's. Ich hatte mal einen Freund, der in der Früh später in die Arbeit gegangen ist und wenn sich die Kollegen beschwert haben, hat er dann gesagt, ja, ich muss erstmal mein ganzes schönes warmes Wasser wegduschen in der Früh. Ich kann nicht so früh in die Arbeit.
Genau, das kommt dann zustande, wenn wir wenig Verbraucher haben, dann muss diese Wärme tatsächlich weggeduscht oder wegverbraucht werden, damit die Anlage nicht überhitzt.
Also, wann ist Solarthermie dann die bessere Lösung oder eher zusätzlich? So wie du gesagt hast, wenn viele Leute warmes Wasser brauchen.
Genau, das wäre eine klassische Nutzung und auch eine Empfehlung für Solarthermie.
Prima. Und Solarthermie und Wärmepumpe, passt das zusammen?
Lässt sich auch kombinieren. Also wenn eine Solarthermieanlage da ist und die gut funktioniert, dann lässt sich das gut kombinieren. Wir würden sie jetzt nicht extra errichten, wenn sie noch nicht da ist.
Okay. Und ja, mein Dach hat ja nur eine gewisse Dachfläche. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, nehme ich jetzt Solarthermie oder nehme ich PV oder was? Oder in welchem Verhältnis? Was würdest du da empfehlen?
Also natürlich eine individuelle Entscheidung, was jeweils der Eigentümer dann möchte. Aber grundsätzlich ist die PV-Nutzung flexibler möglich. Also der Strom kann einfach in vielen Bereichen eingesetzt werden. Und die Wärme, haben wir jetzt gerade schon gesagt, ist halt ein bisschen eingeschränkt. Also wenn wenig Platz auf dem Dach verfügbar ist, dann ist eigentlich eher die Empfehlung, es wirklich für Photovoltaik zu nutzen.
Okay, und gibt es dann noch eine Alternative, wenn ich sage Solarthermie, dann eher nicht? Stichwort Warmwasser-Wärmepumpe.
Genau. Stichwort Warmwasser-Wärmepumpe. Diese nutzt auch sehr effizient den Photovoltaikstrom, um Wärme zu erzeugen. Das ist so ein bisschen die bessere Variante zu einem Heizstab im Warmwasserboiler.
Okay. Dann kommen wir mal zum Thema Stecker-PV, Balkonkraftwerke. Gibt's ja schon fast in jedem Discounter zu kaufen. Macht es Sinn, diese kleinen Module? Kannst du darüber was sagen?
Ja, die machen auf jeden Fall Sinn, weil die ja einen kleinen Anteil auch zu diesem ganzen Energiekonzept beitragen. Die sind hauptsächlich für Eigenverbrauch gedacht, muss man sagen. Also alles, was man da überschüssig einspeist, das gibt man kostenlos her. Also dafür bekommt man nichts. Aber es ist speziell für Mieter, kleine Haushalte oder wenn man kein eigenes Dach hat oder kleines Budget nur zur Verfügung hat, eine wunderbare Lösung, sich auch hier mit wenig Investitionen relativ schnell und einfach mit Strom selbst zu versorgen.
Und wenn ich jetzt Alternative habe, ich warte noch ein bisschen und setze mir eine PV-Anlage aufs Dach oder kaufe mir schon mal ein, zwei so Steckermodule?
Also Steckermodule
gehen Sie heute los und kaufen Sie. Also es gibt so viele Angebote, man kann ein bisschen vergleichen. Natürlich, wie schon vorher gesagt, auch hier gilt Sicherheitsdatenblätter, Datenblätter anzuschauen. Und wenn man es selber nicht machen möchte, auch hier helfen einem die Fachunternehmen. Also das ist bei großen Anlagen haben wir die Solarplaner und bei kleinen Anlagen der Elektriker des Vertrauens ist hier durchaus auch ein Ansprechpartner, wenn man sich das einfach, wenn man nicht weiß, wo die Qualitätsunterschiede liegen.
Also aber grundsätzlich kann ich so ein Balkonkraftwerk kaufen und einfach zu Hause montieren und in die Steckdose stecken.
Ja. Eine Sache gibt's. Und zwar, man muss es beim Marktstammdatenregister anzeigen. Kompliziertes Wort, einfaches Verfahren. Also das ist nicht kompliziert, wenn man da sich, also Marktstammdatenregister.
Wir geben es in die Shownotes zum Nachlesen.
Da registriert man diese Anlage, gibt ein paar Sachen zum Standort ein und damit hat sich das erledigt.
Okay, und bei der Befestigung muss ich natürlich auch aufpassen, dass das Ding auch hält.
Genau, also das ist tatsächlich was Wichtiges. Ich muss natürlich achten, dass ich mit dieser Mini-PV-Anlage oder Balkon-PV-Anlage niemanden anderen gefährde oder störe. Also gefährden wäre natürlich, Befestigung sollte zugelassen sein oder wäre sogar ein Muss, würde ich sagen, zugelassene Befestigung. Weil durch Wind oder sowas, das kann man gar nicht genau wissen, was da für Kräfte dann wirken. Und was jetzt so auch so ein bisschen meine persönliche Empfehlung ist, dass man ein bisschen schaut, wo die Dinger hinblenden. Wenn die Sonne drauf scheint, wo ist denn der Licht, also wo geht denn das Licht hin, dass ich jetzt nicht gerade dem Nachbar dann mitten auf seine Terrasse vielleicht auch noch in Kopfhöhe schön hinleuchte. Das wird dem nicht so gut gefallen.
Ja, genau, oder wenn er nicht mehr fernsehen kann, weil er immer geblendet ist.
Ja gut, also man muss ja sagen, die Dinger, die blenden ja dann nur, wenn die Sonne scheint. Also für abends ist es meistens wahrscheinlich nicht so, aber trotzdem drauf schauen.
Ja, genau. So, und was kostet sowas jetzt? Scheint ja recht günstig zu sein.
Ja, also wenn man in die Prospekte schaut, da geht's ja schon irgendwie bei 300 Euro los. Man muss natürlich schauen, wie viel kriege ich denn dafür? Man darf ja bis 800 Watt haben oder sogar mehr. Das ist jetzt ein bisschen dann vielleicht ein Thema für eine individuelle Beratung. Aber so zwischen 500 und 1000 Euro, je nach Größe und Ausstattung, kosten die. Und man kann so pauschal sagen, dass sie sich innerhalb von 5 Jahren amortisieren.
Okay, also dann bin ich jetzt motiviert, mir so eins zu besorgen. Wie gehe ich da jetzt vor? Wo kriege ich jetzt das Passende her? Laufe ich einfach in den nächsten Discounter oder auf was muss ich achten beim Kauf?
Genau, also haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir brauchen Sicherheitsdatenblätter, wir brauchen Datenblatt, wir brauchen gescheite Halterungen. Also das ist vielleicht so ein Qualitätsmerkmal, wenn das mit angeboten wird oder schon beinhaltet ist. Und auch die Kabellänge ist tatsächlich interessant. Manche haben ganz, ganz kurze Kabel. Da komme ich gar nicht von der PV-Anlage bis zur Steckdose. Oder auch die Kabel von den Modulen zum Mini-Wechselrichter. Also auch bei diesen Anlagen habe ich einen kleinen Wechselrichter. Sind so kurz, dass ich sie dann irgendwie ganz komisch aufstellen muss. Also Kabellänge wäre vielleicht auch so ein interessanter Punkt.
Super, dann sind wir schon bei den Praxistipps. Das sind nämlich die Sachen, die man vielleicht manchmal vorher nicht sich überlegt. Was sind so die häufigsten Fehler oder auf was muss man achten? Und ja, natürlich kommen wir auch zum Thema Beratung, wenn ich doch unsicher bin, wo bekomme ich Beratung her?
Genau, also beim Kauf ist natürlich so, wenn ich jetzt einen Elektriker und Photovoltaikanlagen Verkaufsunternehmen anfrage, dann bekomme ich natürlich eine sehr vertriebsorientierte Beratung. Die muss nicht schlecht sein, aber an sich hat ja dieser Verkäufer das Ziel, mir eine zu verkaufen. Wenn ich da verschiedene Angebote habe und miteinander vergleiche, bin ich schon besser unterwegs. Und natürlich, wenn wir jetzt bei Dachanlagen schauen, kann man dann schon sagen, okay, hier habe ich einen Belegungsplan. Ach, der hat ja einen anderen Belegungsplan vom Dach. Also das ist, wie die Module aufs Dach montiert werden. Und so kann man auch schauen, selber schon mal schauen und vergleichen. Und dann gibt's natürlich auch noch unsere unabhängige Beratung. Silvia?
Richtig, auf die wird auch in den Shownotes verwiesen. Die unabhängige Beratung, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Guckt einfach, wie ihr in den Shownotes, wie ihr den Kontakt, wie ihr am besten zu dem im Termin kommt, bucht einen Termin, ist in der Regel kostenfrei und selbst bei einem Hausbesuch maximal 40 Euro Eigenanteil und das rentiert sich wirklich, weil einfach zur Sicherheit nochmal bestätigt wird, dass man richtig liegt oder man eben neutrale oder praktische Informationen bekommt. Was wird oft falsch gemacht, beziehungsweise was für Gefahren lauern?
Genau, also wir hatten ja schon mal angesprochen, diese Systemstatik. Da geht es darum, dass das Dach einfach für dieses zusätzliche Gewicht ausgelegt ist. Die meisten Dächer sind es, aber wenn man daran Zweifel hat, sollte man hier also wirklich einen Statiker hinzuziehen. Und dann, was für Gefahren gehen natürlich von dem neuen Spielzeug Photovoltaik aus? Ja, jetzt liegt da plötzlich Schnee drauf und dann ist ein Sonnentag. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute jetzt plötzlich mit einem komischen Besenkonstruktion oder irgendwelchen Leitern auf dieses Dach wollen. Nein, 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 das ist viel zu gefährlich. Da ist diese verlorene Kilowattstunde, ist es lang nicht wert. Also wir klettern nie aufs Dach. Thema Tauben auch. Die klettern auch oft unter Photovoltaikanlagen. Das ist zwar total nervig, aber auch hier gilt, nicht ohne Sicherung oder Fachunternehmen diesen Taubenschutz installieren.
Okay, aber guter Hinweis mit dem Taubenschutz, das macht auch Sinn. Kannst du uns noch Tipps zur Förderung oder Errichtung von den Anlagen geben?
Förderung hatten wir ja schon mal. Also wie gesagt, ganz genau drauf schauen, was ist denn aktuell? Was gibt's aktuell? Regional gibt's oft andere Sachen oder ganz, vielleicht hat das Dorf einfach gesagt, der Bürgermeister, alle, die was bauen, kriegen eine XY-Summe. Und das ist dann oft beschränkt. Also da muss man ein bisschen zeitlich, ein bisschen Glück haben und einfach nachfragen. Manchmal reicht es nicht, dass man nur auf einer Homepage schaut, sondern dass man auch direkt nachfragt. Dann die Förderbedingungen genau lesen. Auch ganz, ganz wichtig. Manchmal passt es gar nicht auf einen, was es da so gibt. Dann größere PV-Anlagen muss man auch beim Finanzamt melden. Also das ist bei der Errichtung dann wichtig. Und diese Anmeldung beim Netzbetreiber, die übernimmt in der Regel das Installationsunternehmen, also die Anlage installiert haben.
Super, ich denke, da haben wir jetzt eine ganze Menge von dir erfahren. Das muss man jetzt erstmal verdauen, die Information. Gerne bei uns nachfragen oder eine Beratung buchen. Ich würde noch mir wünschen, dass du so ein bisschen sagst, wie das weitergeht mit diesen ganzen technischen Sachen, mit diesen PV-Anlagen. Gibt es da einen Trend? Wo geht es hin? Soll man noch warten, gleich zuschlagen?
PV-Module werden an sich im Moment immer noch besser. Also wir haben die Tendenz hin, dass wir auch kleinere Flächen mit sehr, sehr viel KW-Peak, das ist ja dann diese Dimension, wo wir dann haben für den Ertrag, immer mehr drauf bekommen. Also die Module werden effizienter. Und dann auf der anderen Seite haben wir immer noch die Tendenz, dass die Preise sinken. Das kann natürlich immer schwanken. Man muss schauen, manchmal schießen die nach oben aus irgendwelchen Gründen, die man nicht so wirklich versteht. Aber die Effizienz wird sicherlich steigen. Die Preise sinken. Zukunftstrend vielleicht auch dynamischer Strompreiskombination, Netzentlastung und so weiter. Da muss man aufmerksam schauen, was so die Netzbetreiber und diese großen Übertragungsnetzbetreiber machen. Das sind Spezialthemen, aber total interessant. Also da lassen wir uns noch überraschen, was da noch so alles kommt.
Wer weiß, da können wir ja eine neue Folge machen mit einem Podcast. Ja, von dem her sage ich jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank für deine Ausführungen, die, finde ich, ganz gut verständlich waren, die eine Grundinformation bieten. Und wie gesagt, wer möchte, kann sich ja noch genauer und neutral beraten lassen. Ich verweise noch auf unseren bereits erfolgten Podcast zur Wärmepumpe, wen das noch interessiert. Es werden auch sicherlich noch andere Folgen in unserem VSB geboten werden, auch zu anderen Themen und in anderen Fachbereichen. Ansonsten guckt auch in die Shownotes. Wir geben ein paar Zusatzinfos rein. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.